Also wir wollen weitermachen im Petrusbrief, 1. Petrus Kapitel 5. Wir haben letztes Mal mit dem Exkurs begonnen über die Belohnung und wir wollen da heute weitermachen. Der Ausgangsvers war 1. Petrus 5, Vers 4, wo es heißt, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Und wir wollen nun, das hatte ich letztes Mal bereits angekündigt, uns mit verschiedenen Bibelstellen über die Grenze beschäftigen. Wir fangen an mit dem ersten Korintherbrief, 1. Korinther 9. Ab Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Also Paulus macht das immer mal wieder. Er bezieht sich auf Wettkämpfe und auch hier erwähnt er einen Wettkampf und wer die damalige Zeit ein bisschen kennt, es war üblich, dass solche Wettkämpfe stattfanden, dass man ja um einen Preis, um einen Kranz gekämpft hat. Der Sieger hat einen Kranz bekommen, einen Siegeskranz. Und auch damals war es so eigentlich wie heute. Ja, wenn man heute an einem Sportereignis teilnimmt, seien es die Olympischen Spiele, sei es Fußball, dann ist man sehr diszipliniert. Ja, wir wissen, um überhaupt eine Chance zu haben, muss man sehr diszipliniert sein. Man achtet auf alles. Man achtet aufs Essen. Man achtet darauf, dass man trainiert, dass man die Übungen macht, dass man rennt, wenn es ein Wettlauf ist, dass man sich fit hält. Das ganze Leben richtet sich danach und darauf aus, dass man siegt, dass man diesen Sieg erringt. Heutzutage geht es nicht um einen Siegeskranz. Heutzutage geht es um, sei es um eine Medaille und natürlich sehr oft auch um sehr viel Geld. All diese Dinge sind auch vergänglich. Diese Aussage stimmt mit dem überein, wie es damals war. Ein Siegeskranz ist vergänglich. Man richtet sein Leben danach aus, um etwas Vergängliches zu empfangen. Aber wir sehen hier, dass Ungläubige, die an solchen Wettkämpfen teilnahmen und auch heute es tun, sie tun alles dafür, diesen Kranz damals, sie taten alles dafür, diesen Kranz zu bekommen, heute, um den Preis zu bekommen. Von morgens bis abends richtet sich alles danach aus, dass man erfolgreich ist in diesem Bereich. Und das tut die Welt, um etwas Vergängliches zu bekommen. Sei es Geld, sei es Ruhm, sei es Anerkennung, wie auch immer. Danach richten sie sich aus und sind sehr diszipliniert. Und natürlich ist es so bei Olympischen Spielen, die Goldmedaille kann nur einer bekommen. Ja, dann gibt es noch eine zweite, die Silber, die Bronzemedaille. Aber Goldmedaille bekommt nur einer. In seltenen Ausnahmen teilen sich manche die Goldmedaille, aber normalerweise bekommt sie einer. Und jetzt könnte man natürlich denken, Paulus nimmt dieses Beispiel und er zeigt den Korinthern auf, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also seid so diszipliniert, führt euer Leben so, dass ihr den Siegeskranz erlangt. Das Gute ist jetzt hier, und das kann uns auch Trost geben, bei einem heutigen Wettkampf, Olympische Spiele, wie auch immer, bekommt einer den Preis. Paulus sagt nicht, lauft so, dass einer von euch ihn erlangt, sondern er sagt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Das ist schon mal gut. Es ist schon mal gut, dass ihr ihn erlangt. Ja, es ist also nicht so, dass wenn Paulus ihn erlangt hat, dass die anderen dann keine Chance mehr haben. Na, stellen wir uns das mal vor, wir würden zu Paulus Zeiten leben und wir wissen ganz klar, Paulus, der ist der Erfolgreiche, Gott gebraucht ihn, um das Evangelium zu verbreiten. Brauchen wir es ja gar nicht erst versuchen. Paulus sagt, werdet meine Nachahmer. Das heißt, sich vom Herrn gebrauchen zu lassen, ist etwas Nachahmenswürdiges. Und ich hatte letztes Mal auch gesagt, es geht jetzt nicht einfach darum, Hauptsache man bekommt irgendeinen Preis, ja, und dass wir jetzt in den Wettkampf treten und dem anderen nichts gönnen und sagen, Hauptsache ich bekomme den Preis, ja, ich schnapp den Preis ihm weg, so ist es ja nicht, sondern um was geht es im Dienst für den Herrn? Es geht eben gerade auch ums Miteinander. Und das wird besonders gelobt, wenn wir demütig sind, wenn wir bereit sind, anderen zu dienen. Ja, wenn wir bereit sind, anderen zu helfen, dass sie den Preis gewinnen, dann könnte das ein Mittel sein, um selbst auch nachher eine Belohnung zu bekommen. Denn uns soll es sehr wichtig sein, dass andere weiterkommen, dass andere wachsen. Im Miteinander geht es eben nicht darum, dass ich sage, ich hole hauptsächlich so viel wie möglich für mich selbst raus. Natürlich sollen wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen und diese Einstellung haben, die Hingabe zum Herrn, dass wir sagen, wir möchten uns vom Herrn gebrauchen lassen. Und zwar so viel wie möglich. Aber das ist nicht ein Konkurrenzdenken den anderen gegenüber, sondern eher, dass wenn wir sehen, jemand anderes lässt sich sehr viel gebrauchen vom Herrn, dass wir ermutigt werden, dass wir sehen, es ist möglich, auch in der heutigen Zeit, dass sich jemand vom Herrn gebrauchen lässt. In dieser dunklen Zeit, ja, sehe ich einen Bruder, der sehr eifrig ist, und dann sage ich, Gott kann ihn gebrauchen. Er kann auch mich gebrauchen. Und das ist dann dieses positive Beispiel, das auch Paulus den Geschwistern gezeigt hat. Gott hat ihn gebraucht, auch in einer Zeit, die in vielerlei Hinsicht schwierig war. Ja, im Römischen Reich war es nicht einfach, das Evangelium zu verkündigen. Es war mit vielen Schwierigkeiten behaftet, mit Verfolgung, mit Nöten, mit allen möglichen Dingen. Und da könnte man auch sagen, es ist so schwierig, dass ich aufgebe. Und Paulus war aber jemand, der nicht aufgegeben hat, der gewusst hat, der Herr hat es geplant, der Herr hat für jede Schwierigkeit auch den Ausgang geplant. Und somit ermutigt Paulus dazu, so zu laufen, wie es nötig ist, um diesen Siegeskranz zu erlangen. Und er sagt, so laufe ich nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Ja, er vergleicht es jetzt mit einem Kampf. Und jetzt stellen wir uns vor, zwei Athleten kämpfen miteinander und sie schlagen nur in die Luft. Ja, das wird ihnen nicht dazu dienen, dass sie in diesem Kampf erfolgreich sind, sondern er erklärt es weiter. Er sagt, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbstverwerflich werde. Paulus hat ja gepredigt, dass wir ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben führen sollen. Und im Galaterbrief zum Beispiel stellt er die Frucht des Fleisches, die Früchte des Fleisches und die Frucht des Geistes gegenüber. Wir schauen da ganz kurz rein. In Galater 5, ab Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also er fordert auf, wandelt im Geist. Es ist ja so, dass jeder Gläubige, der von Neuem geboren ist, den Heiligen Geist hat. Es gibt keinen Gläubigen, der den Heiligen Geist nicht hat. Und ich spreche jetzt von wahren, wiedergeborenen Gläubigen. Die Bibel sagt aber, dass man den Heiligen Geist betrüben kann, dass man ihn dämpfen kann, zum Beispiel durch Sünde, durch Ungehorsam. Das sind alles Dinge, die dem Heiligen Geist entgegenstehen. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass wir noch in dem gefallenen Leib sind. Bis wir beim Herrn sind und ihn wirklich sehen, von Angesicht zu Angesicht, sind wir in diesem gefallenen Leib. Und dadurch werden wir durch diesen gefallenen Leib immer wieder zur Sünde verleitet. Das Fleisch will uns sozusagen verleiten und das kämpft gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und wenn wir hier weiterlesen, da sind die ganzen Werke des Fleisches aufgezählt. Alles, was Gott nicht wohlgefällig ist. Das heißt hier, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also er zählt hier die Werke des Fleisches auf und er sagt, die, welche solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und von der griechischen Grammatik ist es hier so ausgedrückt, dass es ein permanentes Handeln ist. Es gibt jetzt keinen Ungläubigen, der die Werke des Fleisches alle tut. Aber jeder kann irgendwelche Bereiche hier identifizieren, die er getan hat und wo der gefallene Leib ihn immer noch in die Richtung ziehen möchte. Und hier haben wir diesen Konflikt. Und die Frage ist, wie kann dann überhaupt jemand das Reich Gottes erben, wenn diese ganzen Dinge vom Reich Gottes ausschließen? Paulus sagt ganz klar, wieder im Korintherbrief, die schlagen wir jetzt nicht auf, die Stelle, aber er sagt dort, solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid gereinigt, ihr seid geheiligt. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Jemand, der vorher ein Götzendiener war oder ein Unzüchtiger, wird gereinigt durch das Blut Jesu Christi, wenn er an das Erlösungswerk glaubt, wenn er darauf vertraut. Und er wird durch das Vertrauen auf das Erlösungswerk von Neuem geboren. Das heißt, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und er wird durch diese Wiedergeburt befähigt, zu überwinden, diese Sünden zu lassen. Und das ist durchaus ein Kampf und ein Wachstumsprozess. Manche sagen, in dem Moment, wo man wiedergeboren ist, ist alles vorbei, ist alle Sünde sofort erledigt. Nein, es ist ein Kampf, den wir kämpfen sollen durch die Gnade des Herrn und den wir auch, was diese Dinge angeht, gewinnen sollen. Ja, wir sollen Überwinder sein, was das angeht. Es gibt Sünden, wie solche Listen, die sollen einfach nicht mehr im Leben des Gläubigen sein. Da ist Paulus ganz klar und unmissverständlich. Nach dieser Heiligung sollen wir streben. Es gibt andere Sünden, die ein Kampf sein werden, unser Leben lang. Und natürlich auch hier ist es so, wenn wir manche Sachen anschauen, zum Beispiel Streit, dass Gläubige immer wieder in diese Falle auch hinein geraten können, dass sie sich zum Streit verleiten lassen oder zu anderen Dingen und dann vom Herrn wieder zur Buße geführt werden. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Es heißt, der Gerechte fällt 7-mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Nun ist die Frage, ist es möglich, dass jemand permanent in Unzucht lebt, der wiedergeboren ist? Wenn das der Fall ist, dann muss man sich fragen, ob wirklich eine Wiedergeburt, eine Geburt von oben geschehen ist. Warum? Weil Paulus sagt ja ausdrücklich, wenn wir den ganzen Abschnitt lesen, vom Anfang von Vers 16, dass der Heilige Geist im Gläubigen wohnt und wirkt. Wenn jemand Sünde duldet in seinem Leben, jetzt diese Sünde, die hier aufgezählt wird, wenn er sie duldet und sagt, ich kann ja immer wieder Buße tun, das ist alles gar kein Problem, also leichtfertig damit umgeht, dann ist es ein Hinweis darauf, dass die Wiedergeburt nicht echt ist. Und Paulus sagt ganz klar zu den Korinthern, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Und die Lösung ist dann nicht mit aller Kraft, mit aller Fleischeskraft gegen die Sünde zu kämpfen, sondern die Lösung ist erstmal, sich nochmal Gedanken zu machen über das Evangelium. Ob man wirklich das Evangelium, die Sünde und die Heiligkeit Gottes verstanden hat und einfach nochmal zurückkommt und wirklich auf dieses Evangelium vertraut und den Herrn bittet, den Herrn anflieht, Herr, wirke du in mir, dass ich die Sünde hasse, dass ich sie nicht dulde und dass ich die Kraft habe, die Sünde zu überwinden. Er möchte es ja tun, er möchte uns den Sieg geben. Und nachdem wird hier aufgezählt die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ja, es reicht nicht aus, dass wir einfach sagen, ich lasse die Sünde und ich kämpfe jetzt mit aller Kraft gegen die Sünde, Anstelle der Sünde muss etwas anderes treten, nämlich dass der Herr uns verändert. Dass wir damit beschäftigt sind, uns vom Herrn verändern zu lassen und dass er diese Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung wirkt. Und auch hier kann man einen Fehler machen. Es könnte jemand sagen, diese Frucht, die ist in meinem Leben ja noch gar nicht vorhanden. Oder sie ist nicht vollkommen vorhanden, also bin ich nicht wiedergeboren. Denn das ist die andere Gefahr. Die eine Gefahr ist, dass man Sünde leichtfertig nimmt und zu leichtfertig sagt und meint, ich bin wiedergeboren, obwohl die Frucht des Geistes noch gar nicht da ist und die Überwindung gar nicht da ist. Die andere Gefahr ist, dass man sich diese Dinge anschaut und sagt, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit sehe ich viel zu wenig in meinem Leben, also bin ich nicht wiedergeboren. Der Widersacher, der will einem natürlich auch, wenn man wiedergeboren ist, die Wiedergeburt streitig machen. Er möchte, dass Gläubige in ständiger Angst und Sorge leben. Also es ist auch wichtig, hier Klarheit zu haben und auf das Wort zu vertrauen und zu wissen, dass der Herr zusagt, wer auf das Evangelium vertraut, der wird gerettet und es wird diese Frucht kommen. Wenn ich zum Beispiel mein Leben anschaue, dann muss ich einfach bekennen, dass diese Frucht des Geistes noch viel zu wenig vorhanden ist in meinem Leben. Und auch da muss ich immer wieder zum Herrn gehen und dem Herrn sagen, Herr, bitte verändere du mich und wirke, dass das mehr vorhanden ist und dass das mehr im Vordergrund steht. Es gibt auch Situationen, es gibt Sorgen und Nöte, die auch dazu führen, dass man sich nicht so freut, wie man sollte, dass man ja, die Liebe Gottes nicht so in sich hat. Und da muss man lernen, da müssen wir alle lernen, dass wir nicht unter den Umständen sind, sondern über den Umständen. Dass wir trotz widriger Umstände befähigt werden, auf den Herrn zu schauen, uns zu freuen an seinen Wahrheiten, uns zu freuen in ihm und uns von ihm eben verändern zu lassen. Er sagt es noch weiter, er sagt, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Also das ist dieses Prinzip, das Paulus aufzeigt. Er sagt, die Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Und das ist auch ein Schlüsselvers, eine Schlüsselwahrheit, die wir auch anderswo finden, nämlich zum Beispiel im Römerbrief, in Römer 6, da geht es ja ausführlich darum, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, dass wir mit ihm begraben sind und dass wir mit ihm auferweckt sind. Wir müssen uns also vor Augen führen, dass das Erlösungswerk zweierlei bewirkt hat, was dieses Thema angeht. Das eine ist, wir wissen, der Jesus hat am Kreuz das Sündenproblem gelöst. Er hat am Kreuz unsere Schuld und Sünde gesühnt und deswegen sind wir von Gott angenommen, wenn wir darauf vertrauen. Wir wissen, durch das Blut Jesu gibt es nichts mehr, was uns Gott im Gericht vorwerfen könnte, weil Jesus das Sündenproblem gelöst hat. Und manche bleiben da stehen, sie sagen, okay, das Sündenproblem ist gelöst, ich bin froh, ich bin frei von aller Schuld. Aber es kommt eben das noch hinzu, was hier gesagt ist, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Dass wir mit ihm gekreuzigt sind, mit ihm begraben sind, mit ihm auferweckt sind. Also er hat nicht nur das Sündenproblem gelöst, sondern er hat am Kreuz auch die Macht der Sünde gebrochen. Und das Fleisch und auch der Widersacher möchte uns einreden, dass die Sünde Macht über uns hat. Und tatsächlich gibt es Situationen im Leben von Gläubigen, wo sie wirklich meinen, wo sie auf diese Lüge reinfallen und wo sie wirklich meinen, sie hätten die Kraft nicht, die Sünde zu überwinden. Wo sie meinen, sie werden so beherrscht von der Sünde, dass sie gar nichts dagegen tun können. Und deswegen sehen sie dann diese Verheißungen und diese Aussagen nicht und diese Wahrheit nicht, dass die Macht der Sünde bereits gebrochen ist durch das Werk des Herrn Jesus. Und das sollen wir uns vor Augen führen. In Vers 11 heißt es dann, in Römer 6, Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist eine Annahme einer grundlegenden Wahrheit. Und diese Wahrheit bezieht sich darauf, dass wir tot sind für die Sünde. Das sollen wir glauben. Haltet euch selbst dafür, heißt glaubt es. Vertraut darauf, dass ihr tot seid für die Sünde, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und hier sehen wir, dass der Glaube etwas ist, was sich mit dem Unsichtbaren beschäftigt. Wie wird ein Mensch gerettet? Ein Mensch wird gerettet, wenn er auf das vertraut, was eigentlich unmöglich erscheint. Es scheint unmöglich, wenn wir die Situation des Menschen anschauen, dass überhaupt jemand gerettet wird. Warum? Wir wissen, Gott ist heilig. Gott ist so heilig, dass er die Sünde hasst, dass er sie nicht ansehen kann. So rein und heilig ist er. Das ist die Heiligkeit Gottes, die ist so unerreichbar für uns sündigen Mensch. Der Mensch ist ein Sünder, er ist vollständig verdorben. Das bezieht sich auf seine Seele und auf seinen Leib. Sein ganzes Wesen ist verdorben. Er kann sich nicht selbst retten, er kann sich nicht am Schopf packen und aus dem Morast, aus dem Sündenpfuhl ziehen. Und das ist erstmal ein Dilemma. Es erscheint unmöglich, dass jemand gerettet wird. Warum? Weil Gott in seiner Heiligkeit Sünde bestrafen muss. Und jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Die Bibel sagt uns, wenn wir vertrauen, dass er es getan hat durch sein Evangelium, dass er am Kreuz das Problem wirklich gelöst hat und trotzdem gerecht geblieben ist, weil Jesus die Sünde auf sich genommen hat. Und das ist ja das Prinzip der Rechtfertigung, was wir immer wieder in den letzten Wochen und Monaten auch gehört haben. Gott in seiner Heiligkeit muss Sünde bestrafen. Nur so wird seiner Gerechtigkeit Genüge getan. Das muss er tun. Um aber Menschen zu retten, hat er seinen Sohn bestraft, hat er die Sünde auf seinen Sohn gelegt. Und das dürfen all diejenigen wissen, die darauf vertrauen, die das glauben. Und das ist der Glaube, der beschäftigt sich mit dem Unsichtbaren. Warum? Weil es nicht so ist, dass Jesus kommt, dass er uns erscheint und uns sagt, so, du bist jetzt wiedergeboren. Nein, sondern wir werden wiedergeboren, indem wir auf diese unumstößliche Wahrheit vertrauen, weil es im Wort geschrieben steht. Das heißt, wir nehmen das Zeugnis des Wortes Gottes an, dass wer glaubt, gerettet wird. Wer im Bewusstsein, dass er ein Sünder ist, auf das Evangelium vertraut, der bekommt das ewige Leben, der bekommt das Heil. Und er bekommt nicht nur das ewige Leben, sondern er wird verändert, er wird von neuem geboren und wird befähigt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Das gehört dazu. Wir können nicht nur den einen Teil haben ohne den anderen. Wenn wir aufs Evangelium vertrauen, heißt es, wir begeben uns in die Hände des Herrn Jesus Christus, um gerettet zu werden. Und uns in seine Hände zu begeben, bedeutet auch, dass unser Leben ihm gehört, dass wir sein sind und dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und jetzt kann es sein, dass wir in dem Moment, wo wir darauf vertrauen, ist ja etwas, was im Herzen geschieht, dass wir nichts merken und dass wir nichts spüren. Es gibt manche, die berichten, sie haben in dem Moment gemerkt, wie ihnen alle Sünde von den Schultern gefallen ist. Aber das ist nicht grundsätzlich so. Es ist oft so, dass wir in dem Moment nicht, oder bei vielen ist es so, dass sie in dem Moment nichts merken und dass sie einfach vertrauen müssen, blind glauben müssen, dass der Herr zu seiner Zusage steht. Ja, wenn wir ein Geschäft machen und wir verkaufen etwas und wir bekommen eine Überweisung und sehen auf dem Kontoauszug, aha, das Geld ist bezahlt worden, dann vertrauen wir dem Kontoauszug. Dann wissen wir, hier steht es, es sind 500 Euro eingezahlt worden, es ist bezahlt. Also wir vertrauen diesem Wisch, ja, oder dem Computer, wie auch immer, wo wir sehen, auf meinem Konto ist so und so viel Geld eingegangen oder dem Smartphone heutzutage. Und so ist es mit dem Wort. Das Wort ist viel glaubwürdiger als irgendein menschlich geschriebenes Papier oder Aussage. Im Wort steht, dass diese Wahrheit wahr ist, dass wir, wenn wir auf das Evangelium vertrauen, gerettet werden. Und das sollen wir nicht an Gefühlen aufhängen, sondern wir sollen vertrauen, blind vertrauen, dass es wahr ist. Und das ist das, was Gott letztendlich belohnt, ich sage es mal in Anführungsstrichen, wenn wir blind vertrauen, wie Kinder vertrauen. Ein Kind, wenn du einem Kind etwas erzählst, dann glaubt das Kind dir normalerweise als dem Vater oder der Mutter und vertraut auf diese Sache. Und so ist es mit dem himmlischen Vater, wenn er zusagt, dass wer auf seinen Sohn vertraut, wer zu seinem Sohn kommt, der wird angenommen werden, dem wird vergeben werden, dann stimmt das. Und so ist das mit dem Heil und so ist es aber auch mit unserer Heiligung. Wir vertrauen da auch blind. Warum? Weil es kann sein, dass wir unser Leben betrachten und unser Leben nicht so aussieht, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder wie wir denken, dass Gott sich das vorstellt. Und wir sehen viele Nöte, viele Sorgen, viele Anfechtungen. Wir sehen die Sorgen, die aus dem eigenen Herzen kommen. Vielleicht eine Tendenz, eine Neigung, ja, dem Wort zu misstrauen oder den Zusagen Gottes zu misstrauen. Man würde ja nicht sagen als Gläubiger, ich misstraue dem Wort. Aber in der Praxis misstrauen wir immer mal wieder seinen Zusagen, leider zu oft. Tatsächlich sollen wir das tun, was Paulus hier sagt. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sollen uns dafür halten, wir sollen diese Wahrheit annehmen. Wir sind tot für die Sünde, aber leben in Christus Jesus. Und deswegen stimmt dann auch diese Aussage, die wir in Vers 4 des gleichen Kapitels sehen. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Auch das ist etwas, was wir im Glauben annehmen, worauf wir vertrauen, dass der Herr uns gebraucht, dass wir in einem neuen Leben wandeln. Und wenn wir darauf vertrauen, auf diese Wahrheit, dann werden wir erleben, wie der Herr uns gebrauchen kann, wie der Herr uns verändert, wie er uns gebrauchen kann, weil dann beschäftigen wir uns nicht so sehr mit uns. Es ist ja immer eine Gefahr, sich zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, wenn wir in unser Herz reinschauen, was finden wir da? Wir finden nur Müll. Ja, wir finden nur Müll, wir finden Sünde, wir finden Bosheit. Das ist das, was passiert, wenn wir in unser Herz reinschauen. Wenn wir aber von uns wegschauen auf Christus, was finden wir dann? Heiligkeit, Güte, Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Treue. Wir finden all diese Dinge, die wir uns eigentlich für unser Leben wünschen. Deswegen müssen wir weg von uns schauen auf Christus und wissen, dass er in uns wohnt und dass er uns verändert, dass er uns heilig macht, dass er uns befähigt, das zu tun, was ihm wohlgefällig ist. Nicht in uns hinein, sondern weg von uns auf Christus und er macht alles gut. Er kann den schwächsten Gläubigen gebrauchen zu seiner Ehre. George Whitfield hat es immer so gesagt, er stand vor den Menschen, vor dieser riesen Menschenmenge und hat ihnen das Evangelium verkündigt und hat ihnen gesagt, schaut euch mich an. Ich bin so ein unwürdiges Gefäß, so ein schwaches Gefäß, aber Gott kann in seiner Gnade auch mich gebrauchen, um euch zu Umkehr, um euch zu Buße zu führen. Er wusste um seine Sündhaftigkeit, aber er hat auf Christus geschaut, er hat von sich weggeschaut und hat sich gebrauchen lassen und ist für uns in der Hinsicht ein Vorbild geworden, das wir wohl nie erreichen können, aber dennoch ein Vorbild, das wir vor Augen haben sollen und dem wir nachahmen sollen, so wie Paulus es gesagt hat, werdet meine Nachahmer, wir sollen diejenigen nachahmen, die für uns Vorbilder sind. Und nachahmen heißt nicht, dass wir genau das tun, was sie tun, sondern dass wir diese Gesinnung nachahmen, die Gesinnung, die in ihnen war, die Gesinnung, die Christus uns vorgemacht hat, wo uns im Philipperbrief gesagt wird, in Kapitel 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und in dieser Aussage sehen wir einen großen Kontrast zu diesem Bild des Kampfes. Der Vergleich mit dem Kampf ist biblisch und ist gut in dem Sinne, dass wir diese Disziplin, diese Ausdauer haben sollen, unseren Leib zu bezwingen, so wie Paulus es uns vorgemacht hat. Paulus hat auf viele Dinge verzichtet. Er hat gegen Lüste und gegen alle möglichen Dinge gekämpft, die natürlich im gefallenen Leib sind, um dem Herrn zu dienen. Und da war auch Disziplin erforderlich. Glauben, Vertrauen, aber dann auch Disziplin. Und da passt dieses Bild von dem Kampf sehr gut. Aber wenn ein Bild gebracht wird in der Bibel, dann heißt es nicht, dass jedes einzelne Detail für uns maßgeblich ist. Und hier müssen wir uns vor Augen führen, dass in einem weltlichen Kampf es eben sehr viel um Stolz und um Hochmut, um Ruhm ging, während im biblischen Sinne dieser geistliche Kampf, den wir führen, da geht es eben nicht um diese Sachen, sondern es geht darum, dass wir die Gesinnung Christi haben, dass wir demütig sind, dass wir so gesinnt sind, wie Christus, der bereit war, Dinge aufzugeben. Er war bereit, in diese Welt zu kommen. Er war bereit, Mensch zu werden. Er war bereit, die Gestalt eines Knechtes anzunehmen. Natürlich ohne aufzuhören, Gott zu sein, aber trotzdem hat er die Gestalt eines Knechtes angenommen. Er wurde wie wir Menschen und so hat er sich erniedrigt. Und der Höhepunkt der Erniedrigung befindet sich am Kreuz. Am Werk am Kreuz wurde er so gedemütigt und so erniedrigt und das hat er aus Liebe zu uns getan. Und so eine Gesinnung sollen wir zueinander haben. Das sollen wir bereit sein, füreinander zu tun. Das ist dieses große Vorbild, das Jesus uns selbst hinterlassen hat. Und diese Grundprinzipien, die könnten wir jetzt auch anwenden oder die können wir im Hinterkopf behalten, wenn wir auch die anderen Grenze betrachten. Und ich möchte jetzt auf den nächsten eingehen. Und der könnte einen meinen lassen, dass es sehr wohl um Ruhm geht. Warum? Weil es ist die Krone des Ruhms. Das wollen wir uns jetzt anschauen. 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Ich lese einfach, damit wir den Zusammenhang behalten, ab Vers 17. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Wenn man jetzt Paulus nicht so gut kennt und das so liest, könnte man meinen, Paulus rühmt sich und Paulus sagt sogar, ihr seid in dem Fall unsere Krone des Ruhms oder unser Ruhmeskranz, um es anders auszudrücken. Weil wir haben ja mit diesen Grenzen zu tun. Man könnte meinen, Paulus wird gebraucht, ja, um Menschen zur Umkehr zu führen, um Menschen zur Buße zu führen und sagt dann, jetzt kann ich aber stolz sein, ja, ich habe unter euch gewirkt und habe euch dahin geführt, wo ihr jetzt seid. Ihr seid meine Krone. Er fügt noch hinzu, bei seiner Wiederkunft. Und wenn man jetzt nur diese Stelle betrachtet und Paulus nicht so gut kennt, und es gibt ja welche, die machen das sehr gerne, die nehmen einzelne Stellen und sagen, hier steht's doch, schaut mal, auch ich kann mich rühmen und kann entsprechend angeben und kann Bekehrte zählen und kann sagen, so und so und so sieht's aus, ja, schaut mich mal an. Hatte Paulus diese Einstellung, diese Gesinnung und meint er das damit, wenn er das so ausdrückt? Was er auf jeden Fall klar ausdrückt, ist, dass er weiß, dass dieser Dienst, den er getan hat unter ihnen, Teil der Belohnung sein wird. Nämlich, er sagt, bei seiner Wiederkunft. Also eine Anspielung letztendlich auf die Wiederkunft des Herrn Jesus und das darauf folgende Preisgericht. Aber Paulus war sich ganz klar dessen bewusst, welche Haltung man haben sollte und wie man auch solch einen Dienst betrachten sollte. Und das drückt er wieder im Korintherbrief aus, 1. Korinther, Kapitel 3. Und zwar in dem Zusammenhang ging es darum, dass einige Gläubige in Korinth sich zu bestimmten Personen gehalten haben. Der eine hat sich zu Apollos gehalten, der andere zu Paulus. Der eine hat gesagt, der Apollos ist wichtiger, der andere hat gesagt, der Paulus ist wichtiger. Ich halte es mit Paulus. Und Paulus hat ihnen erklärt, dass das eben die falsche Haltung ist. Also 1. Korinther 3, Vers 5, ich lese: Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Also auch hier erwähnt er wieder den Lohn, aber er zeigt etwas ganz Wichtiges auf. Er zeigt auf, dass Gott alles ist. Gott gibt das Gedeihen. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist es deshalb, weil Gott gewirkt hat. Gott gebraucht natürlich schwache Werkzeuge, um das Evangelium weiterzugeben. Die Bibel sagt nicht, dass Gott den Engeln befohlen hat, der Menschheit das Evangelium zu verkünden, sondern er hat den Gläubigen befohlen, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen, bis an das Ende der Welt. Und Gott gebraucht die Predigt des Evangeliums, die aus dem Wort kommt. Aber es ist Gott, der das Gedeihen gibt, und es sind nicht wir. Und deswegen ist auch abzulehnen ein heutiger Trend, der besagt, dass wir nur klug genug und mit genug psychologischen Tricks den Menschen das Evangelium bringen sollen, um die Menschen zu überreden. Aber wenn man das tut, wenn man psychologische Tricks gebraucht und wenn man die Menschen manipuliert zu einem Gebet oder zu einem Bekenntnis, dann wird kein echter rettender Glaube daraus entstehen. Deswegen ist es wichtig, nach dem Wort zu handeln. Und das sagt ja auch Paulus in der Stelle, die wir letztes Mal gesehen haben, gerade hier in Kapitel 3, dass wir auf der Grundlage von Christus bauen und dass es wichtig ist, dass wir darauf achten, wie wir darauf aufbauen. Das muss sich nach biblischen Prinzipien richten. Da dürfen wir nicht moderne Marketingmethoden oder was auch immer verwechseln mit dem, was uns die Bibel sagt, sondern wir sollen so vorgehen, wie es uns die Bibel aufzeigt. Und die Verkündigung des Wortes wirkt heute, so wie sie damals auch gewirkt hat. Sie wird so lange wirken, natürlich in dem einen Gebiet mehr, in dem anderen weniger. Sie wird so lange wirken und von Gott gebraucht werden, bis die Entrückung stattfindet und wir beim Herrn sind. Das widerspricht natürlich nicht der Tatsache, dass es Gebiete gibt, wo der Herr mehr wirkt, wo der Herr Erweckung schenkt, und dass es Gebiete gibt, die so gut wie tot sind und man da noch so viel verkündigen kann und wenig erreicht. Aber das Prinzip ist das gleiche. Die Lösung ist nicht, dass wir eben die Psychologie zu Hilfe nehmen und versuchen, die Menschen in irgendeine Richtung zu manipulieren, sondern nur dann entsteht rettender Glaube, wenn der Herr durch seinen Heiligen Geist am Herzen wirkt. Und das wusste Paulus, und deswegen sagt er, weder der etwas ist etwas, der pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Er gibt das Gedeihen. Und trotzdem belohnt er jedem entsprechend seiner eigenen Arbeit, sagt er. Und was sollen wir tun? Wir sollen also das tun, was ich vorher gesagt habe. Wir sollen uns ihm zur Verfügung stellen und wir sollen Gott so dienen mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Nicht jeder ist ein Evangelist. Wir haben zwar alle die Aufgabe, Zeugen zu sein für das Evangelium, aber Gott hat einzelne Menschen besonders begabt, um das Evangelium anderen Menschen zu bringen, und bei anderen ist die Begabung woanders. Bei anderen ist die Begabung vielleicht eher einander zu dienen, für andere Gläubige da zu sein, diese Dienste zu tun, viele Dienste, auch praktische Dienste, die wichtig sind. Jeder, das haben wir gesehen, wo wir uns mit den Gaben beschäftigt haben, hat eine Gabe von Gott bekommen und mit dieser soll er dem Herrn dienen. Zeugen, das sollen wir natürlich alle sein, weil wir alle haben Kontakte und befinden uns in einer ungläubigen Welt. Aber nicht jeder wird ein Verkündiger des Evangeliums, wie es manche sind, sondern hier sagt ganz klar uns die Schrift, dass der eine die Begabung hat, der andere die andere Begabung. Und Gott ist es, der das Gedeihen gibt. Und das wusste Paulus. Und Paulus sagt auch im 1. Korintherbrief, in Kapitel 1 schon, er sagt, Kapitel 1, Vers 30 und 31, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also die Aussage ist unterm Strich, Christus ist für uns alles. Christus ist unsere Weisheit, unsere Gerechtigkeit, weil wir durch ihn Gerechtigkeit bekommen haben, unsere Heiligung, unsere Erlösung. Christus ist uns alles. Und weil er uns alles ist, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wenn jetzt Paulus von der Krone des Ruhmes spricht, dann spricht er von etwas, was Christus durch ihn gewirkt hat. Er gibt ihm die Ehre dafür. Er weiß, er wird belohnt werden, aber er wird belohnt werden für etwas, was Gott durch ihn gewirkt hat. Und darum weiß er und darum wissen auch die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes, die ihre Kronen vor den Thron hinwerfen und ihm die Ehre geben. Sie haben diese Kronen erstmal auf, aber sie wissen, die kommen von Gott. Sie haben es ihm zu verdanken, also werfen sie die Kronen vor dem Thron nieder und sagen, dir gebührt alle Ehre, Macht, Weisheit und so weiter. Und das ist diese Grundhaltung, die wir haben sollten. Wir sollten nicht stolz werden für etwas, was der Herr durch uns gewirkt hat, sondern umso mehr ihm die Ehre dafür geben und voller Dankbarkeit sein und diese Dankbarkeit auch ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. Und da ist uns Paulus eben ein Vorbild. So viel für heute. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben in der Bibel Aussage über die Belohnung. Es geht bei der Belohnung nicht darum, dass wir stolz werden, aber sie soll uns zum Eifer anspornen, sie soll uns dahingehend anspornen, dass wir Nachahmer, zum Beispiel von Paulus und anderen vorbildlichen Gläubigen werden. Wir sollen streben, nach Heiligung ein heiliges Leben zu führen. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun, sondern dass wir uns auf die Verheißungen Gottes stützen. Erstens für das Evangelium, dass wir vertrauen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er alles erledigt hat. Und zweitens, dass er die Macht der Sünde gebrochen hat. Wir sollen darauf vertrauen, dass wir mit ihm gestorben, mit ihm gekreuzigt sind und dass wir jetzt in einem neuen Leben wandeln. Und das entgegen allen Umständen und Sorgen, die uns vielleicht das ausreden möchten, sollen wir blind wie Kinder auf das Unmögliche vertrauen. Er hat das Unmögliche möglich gemacht, dass Menschen gerettet werden. Und er macht auch das Unmögliche möglich, dass schwache Gefäße, die auf ihn vertrauen, die an ihn glauben, gebraucht werden zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung.